herzlich willkommen bei Frag doch mal die Teams. Heute mit dem C3VOG und Romy. Und Frag doch mal die Teams ist unser neues Format. Wir stellen euch immer ein Team vor, was diese Veranstaltung in dieser Form und Schönheit möglich macht und reden darüber, was unsere Teams eigentlich im Hintergrund machen und wie man da eigentlich hinkommen kann. Und wir haben heute das C3VOG zu Gast. Das C3VOG, das befindet sich eigentlich überall, gerade hier in diesem Studio. Wir haben Ihnen auch dieses Studio zu verdanken. Und bei mir ist Sophie.
Hallo. Sophie.
Schön,
hallo,
dass du
Kalesi.
Da bist.
Danke.
Du hast dich gerade noch selber verkabelt.
Ja. Was man halt so alles machen muss.
Was man halt so alles machen muss. Was hat dir denn heute am meisten Spaß gemacht?
Was für Kabeln heute Morgen. Also, es ist der erste Tag vom Camp. Heute Morgen hat die erste Morningshow stattgefunden. Ich bin im VOG eigentlich immer so in meinem Element, wenn ich so im Stage-Management rumhüpfe, den ganzen Vortragenden und Engeln ermögliche, eine tolle Veranstaltung zu haben und während sie auch im VOG mitarbeiten oder ihre Vorträge vortragen und damit ganz viel wichtigen und tollen Content in die Veranstaltung bringen.
Und genau, heute Morgen hat Sophie uns verkabelt für unsere Morningshow. Sehr erfolgreich, würde ich sagen. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir sitzen in diesem wunderbaren, sehr professionellen Studio. Ich habe mit ein paar Journalisten eben gesprochen, die sagen, so ein professionelles Studio haben wir noch nicht mal zu Hause. Also ein großes Kompliment an euch. Und also ich weiß, wie das kam, wie es zu diesem Studio kam. Auf jeden Fall hatten wir auf einmal eins. Aber mich würde mal interessieren, warum gibt es eigentlich das Studio und warum habt ihr das gebaut?
Am Anfang der Camp-Planung war für das VOG noch nicht klar, dass es auf diesem Camp Bühnen geben wird. Am Anfang kam die Information zu uns, es wird diesmal keine großen Vortragszelte geben. Es wird vielleicht ein paar Villages geben, die eigenen Content bereitstellen, aber da kommt nicht viel. Zu dem Zeitpunkt hieß es das. Hat sich das VOG umgeschaut, worauf haben wir eigentlich mal Lust, was könnten wir mal was anderes tun, außer immer nur Vorträge aufzeichnen. Und dann kam die Idee von C3VOG TV auf, zusammen mit der C3 News Show, die es ja auf den Remote-Events gab und jetzt dann auch hier zum ersten Mal live. Dieses Studio ist mit der Zeit ein wenig eskaliert. Es stand von recht Anfang an fest, dass es der Lokschuppen als Location sein wird. Und ja, irgendwann hat JJ hier einfach alles eingepackt, was die AGS an Technik hat, noch ein bisschen was dazu gemietet. Und wir haben hier zwei Tage lang verbracht, damit Traversen zu dengeln, Licht aufzuhängen, Kabel auszurollen und zu ziehen. Und damit ein komplett ausgestattetes Fernsehstudio in diesen Lokschuppen zu tun, der sonst eigentlich von alter, ausgedienter Technik dominiert wird.
Ja, vielleicht mal für die Zuschauer können wir ja mal beschreiben, was wir hier eigentlich so an Technik sehen, weil es ist jetzt nicht so ganz ersichtlich, dass hier ganz schön viel Technik drinsteht. Vielleicht die ein oder andere Person hat es schon gesehen, als sie hier vorbeigelaufen ist. Aber was haben wir hier eigentlich alles? So, was gehört eigentlich so in so ein professionelles Fernsehstudio?
In einem Fernsehstudio denken viele Leute erstmal nur an die Kameras und die riesengroßen Boxobjektive, die auf stabilen Stativen stehen. Die bieten so ein Element von dem, was eine Fernsehsendung ausmacht, das Bild. Dazu gehört aber auch irgendwie Licht, dass die Kameras was sehen können. Es gehört Ton dazu, Mikrofone, Funkstrecken, ein Mischpult. Die ganzen Kameras, wir haben hier 4 an der Zahl, 3 auf Stativen, 2 davon mit riesengroßen Boxoptiken und eine auf einem beweglichen Kran, wollen alle zusammengemischt werden und da das passende Bild ausgesucht werden. Der Kran bewegt sich gerade, ich bin davon ein klein wenig abgelenkt. Dafür haben wir einen Hardware-Videomischer mitgebracht. Es gibt ein Spiel Bildserver für die Bauchbinden habt ihr vielleicht hier schon gesehen.
Sehr wichtig.
Bauchbinden, nicht Bauchblenden. Ein Einspieler, die Newsbeiträge kommen alle von einem Zuspielserver. Das C3VOC an sich hat einen Streaming-Rechner beigesteuert, stehen hinten in der Regie hunderte von Bildschirmen, die alle möglichen Bilder, die wir zur Verfügung haben, auswählt haben, angucken können, Statusmonitore. Das Licht, was ich ganz am Anfang auch erwähnt habe, will irgendwie gesteuert werden, dafür haben wir ein Lichtpult da. Zwischen den Loks da hinten ist noch ein bisschen buntes Licht verstreut. Wir haben eine kleine Bühne mit einer Couch gebaut, gehört auch mit dazu. Okay. Was habe ich vergessen?
Menschen, also ich meine, das ist ja jetzt ja schon echt viel Equipment und ich finde es mega cool, diese ganzen Lampen, und ich finde es auch total cool, so den Vergleich zu haben zu unseren Remote-Veranstaltungen so und was jetzt alles möglich ist. Aber das muss ja auch irgendwie bedient werden. Ich meine, so 4 Kameras lassen sich jetzt nicht so remote steuern. Und ja, wir haben ganz schön viele Menschen hier, die ganz, ganz viel machen.
Ja.
Wir haben irgendwie gefühlt Profi-Equipment, aber sind das auch alles Profis?
Nein. Wie alle Chaos-Veranstaltungen auch, sind die ganzen Teams, das VOC auch, hauptsächlich aus Freiwilligen aufgestellt. Das VOC zählt ganz stark auf die Mithilfe von freiwilligen Helfern, von Engeln, von Helferinnen. Die Kameras hier werden von 3 Engeln bedient, die spontan dazugekommen sind. Auf den 5, 6 anderen Bühnen auf diesem Camp sind überall auch Videoengel unterwegs, Mixerengel, Audioengel, die dort die Kameras bedienen, die Vorträge abmischen. Wir als VOC an sich sind auch in unserem Urlaub hier, machen das Ganze aus Spaß an der Freude und auch mit aus dem Grund, hier dieses Camp allen Daheimgebliebenen, allen Leuten, die nicht kommen können, ein bisschen näher zu bringen und die Vorträge, die Kunst, was hier so alles passiert, festzuhalten, für die Nachwelt zu archivieren.
Das muss man jetzt vielleicht nochmal so dazu sagen, für die Leute, die Chaos-Veranstaltungen nicht kennen, das VOC macht eigentlich sehr viel. Es ist nicht nur dabei, Studios zu bauen. Du hast es vorhin gesagt, ihr habt es ein bisschen aus Spaß gemacht zu dem, was ihr sonst so alles macht. Man findet euch natürlich nicht hier in diesem Studio, sondern wir haben, glaube ich, die größte, längste Engelliste, die ja. Es gibt. Das heißt, eigentlich ist so ein Setup natürlich nicht in der Größe an jeder Bühne, oder?
Nein. Okay. mal zur Größe und der Engelliste. Am Anfang hieß es, es wird wenige Bühnen geben. Das Ganze ist dann zum ungefähr Easter Hack diesen Jahres ein wenig explodiert. Also dann plötzlich hieß 6 Bühnen, vielleicht noch was 7. Und dann gibt es noch den Marktplatz. Und wir wollten vielleicht auch noch das... Und die Studio-Idee war damals schon recht fix. Das ist dann in dem Moment ein All-In für das VOC geworden, dass wir alle Bühnen mit wenigstens einer Kamera, einem Rechner, Audiomischer und so weiter ausstatten können. Wir haben die Freunde von der AGS, Arbeitsgemeinschaft für Senderfragen. Ich hoffe, JJ dankt mir dafür nicht eine,
wenn ich es
falsch... fast. Okay. Eine Studentengruppe aus Braunschweig, die eine Menge Videotechnik hat. Und die haben wir dazu geholt, die Forschungsgemeinschaft für elektronische Medien aus Ilmenau ist auch mit dabei. Die bedient hier den Marktplatz. Wo waren wir? Wir waren bei den Engeln stehen geblieben,
Waren eigentlich bei den Engeln stehen geblieben und bei den Bühnen sozusagen. Also heißt, das VOC ist natürlich nicht nur hier im Studio, sondern ihr sorgt dafür eigentlich, dass alle Chaos-Veranstaltungen nicht nur vor Ort genossen werden können, sondern auch vor den Empfängern zu Hause sozusagen. Ja.
Hier auf dem Camp sind wir noch auf der Bühne von Digital Courage, Bits und Bäume, Milliways. Nord hat eine eigene Bühne, die Nerds der Oberrheinischen Tiefebene plus X-Hain. ein klasse Name. Und es gibt noch den Marktplatz. Ich glaube, damit habe ich hoffentlich keine vergessen. Auf anderen Chaos-Veranstaltungen, der Chaos Communication Kongress natürlich seit eh und je. Da steht auch noch ein weiterer
Kollege, der da noch mal was dazu sagen kann.
Kollege, der darf bestimmt auch noch gleich was dazu sagen. wir sind auf allen möglichen Gulasch-Programmiernachts unterwegs, auf der FrostCon. Es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Hier kommt jetzt
der Rest vom Schützenfest. Nein.
Ja. Ich bin hier sozusagen für die Historie.
Genau, ich wollte gerade sagen, also das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, eigentlich so kein Chaos-Event ohne VOG, aber was natürlich total interessant ist, seit wann, das habe ich mich vorhin schon gefragt, seit wann gibt es das VOG eigentlich? Und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, so hochprofessionell zu produzieren?
Naja, professionell ist ja nicht nur, dass man Geld dafür nimmt in dem Sinne.
Das meinte ich auch nicht.
So, und wir haben halt Spaß und Freude und sind halt alle aus der IT, deswegen ist halt für uns viel mehr automatisiert in der Richtung. Ja.
Aber wann habt ihr angefangen?
Genau, also die FEM, habt ihr schon gehört, Forschungsgemeinschaft elektronische Medien aus Ilmenau, ist aus einer Studentengruppe, die haben gleich ursprünglich damit angefangen, wirklich Glasfaser einfach in die Studentenwohnheime zu ziehen und dass die Leute da einfach ein Netzwerk und Internet haben. Die sind irgendwie auf den CCC zugekommen und haben gesagt, wir haben hier so Kameras, können wir die Vorträge, ich glaube, das waren damals noch 3 Räume im BCC in Berlin, aufzeichnen und das haben sie dann seit dem 22.03.2005 gemacht.
Ja. Also auch bald schon 20 Jahre, die ihr das eigentlich macht.
Damals gab es den Begriff VOG in dem Sinn noch nicht. Ja. Der Begriff VOG ist dann erst irgendwie 2010 entstanden. Da war gerade das Easter Hack bei uns in München. Ich hatte da selber einmal so Video-Ding mit wieder zugeliehener Hardware gemacht und auf der SMP, also in Münchsteinach, da wo die Mathe herkommt, da die Clubmathe herkommt. Da gab es dann tatsächlich so einen Workshop, wo ich dann gesagt, kurz so, was ich so festgestellt habe, was man tun sollte. Und da habe ich dann jemand von der Foscon in St. Augustin kennengelernt, von dem Team, das da das Ding macht. Und irgendwie schon ein Jahr drauf war dann das Camp 2011. Da hatten wir dann das erste Mal ein VOG. Ja, also seitdem haben wir jetzt sozusagen Jubiläum, das 12 Jahre VOG in dem Sinn mit diesem Camp. Ja, und
diese geht auf die Pubertät zu.
Ja, ist auch die Generationen sind bei so Teams ja ein bisschen was anderes. Also wir haben so vorhin mal durchgezählt und sagen so, wir haben jetzt irgendwie so in diesen 12 Jahren eigentlich 3 Generationen an Leuten im VOG, die zu so verschiedenen Phasen reingekommen sind. Und also es hat sich halt einfach so Stück für Stück entwickelt.
Das ist ja vielleicht eine gute Frage, so eine, du meintest gerade, ihr habt jetzt schon ein paar Generationen. Habt ihr Nachwuchsprobleme? Weil ich habe immer das Gefühl, bei vielen so Tech-Teams ist es schwierig, ihr Nachwuchs zu bekommen oder die anzulernen. Wie macht ihr das? Also außer, dass ihr sagt, so kommt Engelt und dann mitgehangen, mitgefangen. Bleiben die Leute dann auch?
Es gibt eine ganze Menge Engel, die von, also Einstieg ins VOG sagen wir eigentlich immer, kommt mal auf eine Veranstaltung, engelt mal, helft gleich beim Abbau, helft auf der nächsten Veranstaltung auch beim Aufbau, da lernt ihr die ganze Technik kennen, was wir so alles haben. Von da aus nach dem Engeln kann es weitergehen Richtung mehr, wir nennen es oft AV-Technischen, also Engel, die wissen, wie die ganze Technik funktioniert, als Second-Level-Support im Saal dienen können. Weiter hoch geht es dann, je nachdem, worauf du Lust hast, entweder ins Post-Processing oder in das ganze Backend, die Softwareentwicklung.
Das wäre mal so ein. Wobei, da ist es schwierig, Leute zu finden. Ja. Also für dieses Auf-Events, ja, das ist halt eigentlich auch ein echt geniales Pattern, was der CCC aus Versehen da gefunden hat, dass er diese kleinen Veranstaltungen hat, dass da Leute reinwachsen und sich dann halt mehr zutrauen, sodass man auf dem Kongress oder Camp jetzt hier Leute hat, die schon Erfahrung haben. Ja, und da setzen wir halt einfach eins zu eins drauf auf. Ja, also ich hatte mal ein Jahr, da war ich wirklich auf fast allen CCC-Veranstaltungen, die wir so machen.
Wie viele sind das?
20 oder so.
Im Jahr? Also eigentlich hast du jede zweite Woche dann Chaos-Event gemacht.
Im Sommer war das wirklich so, man hat das POC jede Woche wieder getroffen oder so in der Richtung. Ja, das geht dann halt nur, wenn du Student bist oder sowas. Und wir haben immer wieder mal so Leute, die tatsächlich dann sagen, okay, dieses Jahr mache ich mal alle Events oder sowas. Ja, also da ist mir dann nur das Hackover ausgegangen in dem Jahr, weil zeitgleich irgendwie Content-Meeting in Berlin war oder sowas. Ja, das gibt einen recht schönen Überblick, aber es ist halt vor allem auch für neue Leute, die dann eben viel näher dran sind als bei so einer kleinen Veranstaltung und da einfach bei uns mit dem Office sitzen können, wenn sie Lust haben oder sowas, als jetzt hier, wo wenn hier jetzt an Tag minus 3 Leute auf uns zukommen, die sagen, hey, wir möchten im VOG Core Team mitmachen, das skaliert natürlich nicht. Ja, wir haben,
okay, das heißt also,
wir wenn haben zig ich Meetings im Vorhinein gehabt. Also meine Empfehlung ist, wenn du ins VOG einsteigen möchtest, mach erstmal Video-Mixer-Engel, mach Kamera-Engel und gehst langsam an, ja? Dass du langsam reinfindest und Stück für Stück verstehst, wie greift es ineinander. Und dann mach mal bei einer kleinen Veranstaltung mit.
Was sind denn so gute kleine Veranstaltungen? Weil ich glaube, vielleicht für viele, die jetzt irgendwie zu Hause sind oder das erste Mal auf dem Camp sind, wo es so das erste Chaos-Event ist, was sind denn so gute kleine Veranstaltungen zum Einsteigen für euch?
Ein Easter-Hack, eine MHM-CD, vielleicht auch eine Frostcon, wo es alles sehr überschaubar ist. Das sind so die ersten drei, die mir einfallen. Auch auf den Datenspulen ist das VOG meistens auch vertreten.
Ja. Also am besten ist tatsächlich, man schaut einfach bei uns im Wiki. Ja? Wir haben einen Kalender, den kann man sich sogar auch abonnieren. So,
wie das abonniert so jetzt den VOG-Kalender, damit ihr dann wisst, wann ihr ins VOG einsteigen könnt.
Genau, und da sieht man einfach jede Veranstaltung, die uns angefragt hat und dann auch welche, wo es, also der Workflow ist irgendwas so, die Veranstaltung fragt bei uns an, das muss halt irgendwie zu uns passen, ja. Und da muss sich halt mindestens eine Person sagen, okay, ich spiele für diese Veranstaltung VOG-Verantwortlicher. Und dann geht halt die Veranstaltung durch verschiedene Status. Ja? Und irgendwann ist sie halt irgendwie confirmed oder angenommen und so. Und dann kann man sich auf der Wiki-Seite einfach eintragen, dass man auch mithelfen wollte. Dann gibt es meistens irgendwie so einen Kick-Off-Termin, wo einfach einmal die Veranstalter und wir als VOG zusammenkommen und verschiedene Checklisten, die wir über die Jahre halt erarbeitet haben, dann durchgehen. Wie kommt man das Beamer-Signal? Gibt es schon HDMI oder ist es doch noch VGA? Wobei das VGA-Beamer haben wir hoffentlich nicht mehr inzwischen Zeit. Wobei man weiß nie, gell?
Ja. Es gibt mindestens eine Veranstaltung, wo bei der letzten Runde noch VGA da war. Vielleicht wurde das ja in den letzten 4 Jahren mal modernisiert. Mal sehen.
Ja.
Und okay, aber also dann vielleicht nochmal, machen wir nochmal ein paar Schritte zurück. Jetzt haben wir so, wissen wir, okay, wenn ich ins VOG einsteigen will, dann suche ich mir eine kleinere Veranstaltung, gucke mir das im Kalender an. Videomischer, habe ich richtig verstanden. Jetzt hast du gesagt, ihr macht ganz viele Veranstaltungen und Veranstaltungen können bei euch anfragen. Also vielleicht nochmal so historisch, wie hat sich das entwickelt? Am Anfang war es ja anscheinend irgendwie Frostcon und Chaos-Events.
Ne, generell, wir haben halt irgendwann festgestellt, es macht keinen Sinn, die Hardware immer zuzumieten. Ja, und dann hat die CCV, haben wir einen Projektantrag geschrieben, damals noch für 3 Cases, so Flight-Cases, in der sozusagen alles, was man so braucht, um einen Vortragssaal aufzuzeichnen, drin ist. Zwischenzeitlich ist ein Set nicht mehr nur ein Case, sondern eigentlich 2,5. Also wir haben noch so eine Auer-Plastikbox, die auch noch immer durch so ein Flight Case ersetzt werden müsste. Und wir sind jetzt aber gerade dabei, diese erste Generation oder diese erste Familie an Hardware tatsächlich einmal komplett rund zu erneuern. Ja.
Okay.
Die Hardware war dann da und wenn die Hardware da ist, dann fragen natürlich Leute, können wir die auch benutzen? Ja. Und wir haben am Anfang tatsächlich überlegt, ob es Sinn macht, Einzelteile irgendwie auszuleihen, also mal einen Rechner, Kamera, sind aber relativ schnell zum Schluss gekommen, nee, das macht keinen Sinn. Und dann hat man halt dieses, es gibt diese Flight Cases, die schickt man meistens per Spedition durch die Gegend als komplettes Set. Und je nachdem, wie viele Vortragssäle du hast, buchst du dir halt die zu und brauchst halt jemanden, der die VOG-Verantwortlicher spielt. Genau. Das heißt, der durch den vorher beschriebenen Prozess irgendwie durchgelaufen ist und weiß, wie man das, also sagen wir schon, dann bei der höchsten Stufe in Anführungsstrichen in diesem Tech-Tree angekommen ist.
Nein, wir haben keine Hierarchie.
Ja, natürlich.
Diese ganzen Strukturen sind sehr durchlässig. Das war jetzt nur ein Beispielweg, den wir da beschrieben haben.
Richtig.
Wie der Einstieg in das VOG vielleicht recht einfach und geradlinig sein kann. Es gibt auch Leute, die haben sich direkt reingeworfen.
Ja, je nachdem. Also wenn du jetzt sowas über eine FEM oder eine AGAS kommst, dann läuft das natürlich anders, weil da hast du ja andere Strukturen an der Stelle. Ja, also JJ damals mit der AGS, die wir jetzt vorhin unterschlagen haben in der Historie nochmal, die haben uns einfach angefragt, hey, wir haben hier auch sowas Ähnliches wie die FEM, wir können uns irgendwie von diesem Studentennetzwerk treffen, das, glaube ich, alle paar Jahre mal stattfindet oder jedes Jahr. Können wir nicht auch bei euch mitmachen? Ja? Und seitdem ist halt beim Kongress auch da unten nicht mehr bei C3 VOG und FEM, sondern auch teilweise, wenn JJ und seine Hardware da ist und seine Kollegen.
JJ und seine Hardware.
Dann halt die AGS da mit dabei, als andere, also Gruppe aus Braunschweig, in dem Fall studentische Gruppe, die halt zur Veranstaltungstechnik auch für Studierende dann zugänglich machen. Ja.
Okay. Wenn ich also eins von euren Cases haben will, wie.
Ja.
Oder wenn ich euch auf einer von meinen Veranstaltungen gerne haben will, wie mache ich das
am besten? Also du spielst jetzt Veranstalter?
Ich spiele jetzt Veranstalter, ja. Genau. Aber wir haben ja jetzt geklärt, wie Menschen zu euch kommen. Vielleicht kann man dazu noch mal ganz kurz sagen, braucht ihr Leute?
Ja, es gibt sehr viele Veranstaltungen, wo die enge Situation recht angespannt ist, wo wir nicht ganz genug freiwillige Helfer haben, dass alle, die helfen, auch mal Pause machen können. wir brauchen Leute, die sich auch in den Aufbau mit einbringen wollen, Abbau, Post-Processing, überall. Wenn du Lust hast, mitzumachen, komm her, helf dem VOC.
Werde Teil davon.
Werde Teil des VOC und helf uns. Die Anzahl der Veranstaltungen steigt immer weiter, die bei uns anfragen, und es gibt inzwischen auch immer wieder welche, wo irgendwas läuft auf mir rum.
Das ist eine Ameise.
Das ist eine Ameise, okay. Es gibt auch immer wieder Veranstaltungen,
wo sie wollte auch beim VOC
bei uns keine Leute finden, die halt gerade Zeit und Lust haben, dieses Event zu betreuen.
Und dann müssen wir halt einfach absagen und bekommen keine Antwort. Ja, in dem Sinne, also es gibt so eine FAQ, da wird dieser Prozess auch nochmal erklärt, sowohl aus wie mache ich mit, als auch als wie frage ich euch an. Da gibt es dann irgendwann so ein Formular. Wenn man noch nie bei uns angefragt hat, muss man erst einmal freigeschaltet werden, dass man es halt grob versteht, und dann füllt man das halt aus oder schreibt uns eine E-Mail, und dann landet es auch in diesem Ding. Und wie gesagt, in dem Moment, wenn das unseren Verteiler geht und es findet sich jemand, der sagt, okay, darauf habe ich Lust, es braucht halt diese erste Person, die sagt, ja, das traue ich mir zu, da für die Veranstaltung den VOC-Verantwortlichen zu spielen.
Okay, das heißt, keine Ahnung, es muss jetzt nicht unbedingt eine technische Veranstaltung sein. Also wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir sind irgendwie, keine Ahnung, der Fridays for Future Klima.
Wenn es irgendwie Zirkus, inhaltlich passt und die Lizenzen auch passen, also wir am liebsten immer halt eine aktuelle CC-BY-Lizenz
vielleicht oder sowas. Warum ist das mit den Lizenzen wichtig für euch? Vielleicht kannst du das auch einmal sagen.
Naja,
wir wollen den Content veröffentlichen dürfen.
Ja.
Und das ist mit entsprechenden Lizenzen aus der Creative Commons-Familie halt recht einfach. Es möglichst uns das auf mediaccc.de zu veröffentlichen, wo quasi alles an Content, was wir haben, unter der CC BY-Lizenz oder was Ähnlichem steht. Wie das genau mit den Lizenzen ist und warum es die ist,
also sollten... Lizenzrecht war jetzt nicht die Frage, eher so, warum ist euch das wichtig, dass das so ist, und ihr möchtet es veröffentlichen, ihr möchtet es frei zugänglich machen für jeden. Werden alle Veranstaltungen, die ihr begleitet, dann auch auf MediaCCC gepublished, oder gibt es da auch andere?
Also streng genommen sozusagen MediaCCC.de ist sozusagen eigentlich ja der CCC e.V., wohingegen das VOC eigentlich ein Teil der CCV GmbH ist in dem Sinn. Ja, das heißt, der
Vielleicht Publisher, einmal, was die CCV ist.
Die CCV-Veranstaltungsgesellschaft ist halt so ein rechtliches Konstrukt, was man sich damals halt gebaut hat, um sowas wie das hier veranstalten zu können. Ja, dass nicht, wenn das hier alles schiefläuft und in Flammen aufgeht, dass da nicht der Verein irgendwie dran hängt, sondern halt dann ist die GmbH halt kaputt und dann macht man halt eine neue in dem Sinn, soweit ich das verstanden habe. Ich bin kein Jurist an der Stelle.
Aber in der Regel verlassen wir Veranstaltungsgebäude und Gelände besser, als wir sie vorgefunden haben.
Richtig,
dafür sind wir bekannt. Von daher braucht man sich da eigentlich nicht so Sorgen machen.
Nee, aber über die läuft halt das Ganze alles. Ja, das heißt, der Publisher an der Stelle ist entweder der Veranstalter oder bei den CCC-Veranstaltungen tatsächlich der CCEV an der Stelle. Und dem ist es halt auch insgesamt wichtig, dass die Inhalte frei sind und so. Wir haben tatsächlich auch Veranstaltungen, die nicht auf MediaCCC.de landen, die halt einfach, wenn da irgendwie total viel Sponsoring im Ding ist, das ist halt nicht mit den Zielen, dass diese wir versuchen eigentlich hier alles an Werbung rauszuhalten, was nur geht, und dann halt auch auf MediaCCC.de. Ja. Generell haben unser Tooling da verschiedene Varianten, also auch, es muss eben nicht nur das Mithelfen sein. Ja, wir suchen durchaus, gibt die Idee, dass man diesen YouTube-Kanal mal sinnvoller bespielt, als alles Jahr mal was hinzudumpen und dann vielleicht das Zeug erst später da publiziert, sodass die Leute mehr gezwungen sind, in der freien Plattform das anzuschauen und nicht immer sagen, ja, das ist so convenient, ich gehe jetzt zu YouTube, sondern das halt auch bei uns machen, und wenn es sich da halt was stört, dann auch an der Software mitmachen. Ja, also gefühlt sind es gerade irgendwie wieder nur ein, zwei Leute, die MediaCCC.de die Software an sich weiter verbessern und wo andere Dinge da, ganze Teams dahinter stehen haben. Ja, und für diese Tasks zwischen den Veranstaltungen Leute zu finden, das ist momentan in den letzten 12 Jahren immer so ein bisschen ein Problem gewesen. Ja, und da möchten wir auch besser zugänglich sein und würden halt uns auch da freuen, wenn mehr Leute da Lust haben mitzumachen. Ja.
Okay, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen über Software und so geredet. Wir haben jetzt ja gerade viel so über, was passiert eigentlich auf den Events, welche Hardware ist da, Lampen, Kameras, wer bedient was und so weiter, was machen die Engel. Aber ihr seid ja eigentlich auch, also ihr seid ja sozusagen dafür verantwortlich, dass das Bild und der Ton im Internet ankommt, hätte ich fast gesagt. Und das ist ja dann irgendwie so, ich glaube, wir kennen das alle, es gab eine Veranstaltung, es gab einen Livestream dazu und danach publisht ihr ja sozusagen dann das Video. Was passiert eigentlich alles bis dahin? Also der Livestream ist ja die eine Sache, aber was passiert, bis das dann offiziell als Video auftaucht?
Alles, was im Saal passiert, während den Vorträgen, zeichnen wir auf. Die Aufzeichnungen landen erstmal irgendwie auf einer Festplatte von einem Rechner, wo die ganzen Videos reingeschickt werden. Schneidet irgendwie 3-Minuten-Schnipsel weg. Aus diesen Schnipsel suchen wir dann die Vorträge raus, das exakte Anfang, das exakte Ende, alles dazwischen drin, plus ein Intro und ein Outro, wird zusammen als ein Video komprimiert und auf MediaCCC.de hochgeladen. Für diese ganzen Schritte haben wir einen Strauß an Skripten entwickelt.
Inzwischen ist das tatsächlich ein eigenes System. Also, und tatsächlich auch das haben wir einfach von der FEM übernommen an der Stelle. Ja? Also ja. Da gibt es diese Tracker-Software. Das war in der ersten Generation tatsächlich einfach nur ein aufgepatchter Ticket-Tracker, wo du sonst irgendwie sowas wie OTS oder sowas wie Zamant oder sowas, ja, wo du eigentlich sonst Anfragen von Kunden bearbeitest, wo sie halt irgendwie ein Videoverarbeitungssystem dran gebaut haben. Ja. So fängt es tatsächlich immer an, ja, und dieser CRS, der ist in eine eigene GitHub-Organisation, ist auch Open-Source-Software in der Zwischenzeit, da haben wir halt eine Instanz am Laufen und die orchestriert diese einzelnen VMs, die da entweder hier oder...
Okay, aber das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Also du hast gerade gesagt, so, es ist so ein Ticketing-System, was Videoverarbeitung macht. Für Leute, die jetzt keine Ahnung von Videoverarbeitung haben, sitzt denn da eine Person, die das alles sich angucken muss? Also so komplett? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt sozusagen die Person bin, die sich um dieses Video kümmert?
CRS ist einmal dieses Continuous Recording System, wo dann der C3-Ticket-Tracker dranhängt. In diesem Ticket-Tracker wird der Fahrplan vom Event importiert, wo eigentlich schon drin steht, wann ein Vortrag anfängt und aufhört. Durch die tollen Heralde sind die Events meistens auch on time und die Vorträge finden dann statt, wenn sie stattfinden sollten.
Zumindest bei CCC-Veranstaltungen.
Bei CCC-Veranstaltungen. Und aus diesen Informationen wissen wir schon, wo ungefähr in diesem langen Wust an Video, der den Tag über aufgezeichnet wurde, wo der Vortrag eigentlich steckt.
Genau, also wir können es ja mal konkret machen. Ja? Also wie hier jetzt in dieser Ding oder in dieser Bühne, beziehungsweise in allen anderen Bühnen, hier ist der Rechner da hinten. Da sind eben diese 3-Minuten-Schnipsel, die werden jetzt in dem Fall zu unserem Datacenter gesynkt und dann der Tracker läuft in der Cloud bei uns sozusagen, in unserer privaten Cloud.
Natürlich.
Die linke Katzen-Cloud. Natürlich, ja. Das heißt, diese Schnipsel gehen darüber in Storage und jetzt gibt es meistens immer so einen zentralen Raum, wir nennen meistens Office oder sowas, wo sozusagen, wenn wir mehr als einen Raum parallel haben, dann Leute von uns sitzen, die sozusagen sehen, okay, da ist so ein Counter mit, jetzt gibt es wieder Tickets zu cutten, nennen wir den Schritt, ja. Dann drücken die da drauf, claimen das sozusagen, dass niemand anders das den gleichen Task parallel macht, ähnlich wie bei einem Ticketsystem. Definieren dann eben Anfang und Ende auf Basis von dem Fahrplan. Also das ist schon vorgeschnitten sozusagen. Du kriegst irgendwie, wenn sich die Leute an den Fahrplan gehalten haben, 5 Minuten davor normalerweise und dann halt, ich glaube, 15 Minuten Nachlauf. Und dann musst du eigentlich nur einen In- und einen Out-Punkt setzen, drückst auf Speichern, gehst wieder in diese Tracker-Web-Software, sagst du hast das geschnitten. Und danach läuft das fast alles automatisch. Wir haben halt ein bisschen Qualitätskontrolle noch mal drin, dass jemand, eine andere Person, die es nicht geschnitten hat, noch mal reinschaut in den Master-File, bevor das dann veröffentlicht wird. Und dann, wenn das veröffentlicht ist, laufen dann noch Subformate, also irgendwie kleineres Format oder neben dem MP4 noch ein WebM oder noch ein Audio oder sowas. Das läuft dann alles vollkommen automatisch, ja. Okay. Sobald es einmal aufgesetzt
ist. Das heißt, da sitzt nicht irgendjemand in der Kammer und muss sich das ganze Video nochmal angucken?
Normalerweise nicht. Gibt natürlich immer Sonderfälle oder sowas. Ja, ist halt auch immer die Frage, wie viel Zeit und wie viel Personal man hat. Ja, wenn man weniger Leute ist, dann schaut man nur, ist das Audio asynchron oder nicht und passen die Schnittpunkte ungefähr, hat der Encoder irgendwas falsch gemacht. Wenn man mehr Kapazität hat, schaut man nochmal genauer hin, ist das wirklich lippensynchron, muss man dann auch irgendwie was nachstellen, was ab und zu mal passieren kann, ja.
Okay, und jetzt haben wir ja sozusagen, jetzt haben wir so den Schnitt und jetzt habt ihr irgendwie schon von ganz vielen Clouds und Infrastruktur und so gesprochen. Macht ihr das auch alles selber?
Also ja, es gibt Hardware, die dem VOC gehört, die auf zwei verschiedene Rechenzentren verteilt läuft. Da ist ein Haufen von uns entwickelter Software drauf, teilweise auch aus dem Open-Source-Ökosystem FFmpeg. Ohne FFmpeg gäbe es kein VOC.
Ja, aber auch sowas wie das Pre-Talks, in dem das Programm ja hier geplant ist, ist ja in diesem CCC-Ökosystem entstanden. Ja? Das wäre noch ein komplett eigener Talk zu Fahrplan. Und
vielleicht müssten
und
so. Wir dann Riggs oder so mal ja, einladen. Der gesagt, kann das bestimmt besser erzählen.
Pre-Talks ist irgendwie die vierte Generation, glaube ich, an Fahrplansystemen, die wir jetzt benutzen im CCC.
Pentabar, Frapp, Pre-Talks.
Ja,
was gab es noch davor?
Es gab davor von Pritlove noch so eine lustige FileMaker-Datenbank oder sowas.
Oh, ja. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ihr betreibt die Infrastruktur irgendwie schon selber. Ja. Das heißt, also...
Es ist alles Blech von uns irgendwo in den Server geschraubt, auf dem wir dann unsere Virtualisierungslösung laufen haben und die auch deployen. Ja.
Das ist jetzt die Hardware für das Post-Processing. Das eigentliche große Archiv von mediaccc.de liegt zum Teil auf eigener Infrastruktur, aber auch bei befreundeten Vereinen und Firmen auf deren Server-Hardware, wodurch sich dann ein fast global verteiltes CDN inzwischen bietet, mit einigen Mirrors in Deutschland, ein paar in Europa und sogar welche in Übersee.
Also neben den Images von den Linux-Distributionen gibt es halt dann so einen CCC-Ordner, ja, in dem dann die ganzen Konferenzen drin liegen. Ja.
So, das heißt also, okay, also ihr macht eigentlich ganz schön viel, was vielleicht von außen gar nicht so ersichtlich ist. Ihr kümmert euch darum, dass diese ganze Technik hier ankommt und aufgebaut ist. Ihr verwaltet die ja irgendwo. Ihr sorgt dafür, dass das alles hübsch aussieht und dass das irgendwo ankommt und dann...
Hübsch ist meistens eher die Sache vom Event oder von der Location, wo das Ganze stattfindet. Dementsprechend sehen manche Veranstaltungen auch ein wenig karger aus. Hier auf dem Event sind ganz viele Künstler unterwegs. Hübsch aussehen, mal eigentlich eher nur im Sinne von, ja, das Video ist sinnvoll.
Nix, aber auch da, wenn du nur zu dritt auf den Veranstaltungen bist, kannst du halt nicht so viel reisen an der Stelle.
Ja, klar.
Und am Ende sind wir halt ein offenes Kollektiv, in das jeder irgendwie reinfinden kann. Er muss sich halt nur die Zeit dafür auch nehmen. Ja. Und okay, das nicht auf einen Tag komplett irgendwie Leitung von irgendeinem Subteam machen wollen, Koordination von irgendeinem Subteam machen wollen.
Und jetzt so historisch gesehen, bist du vom Anfang an dabei gewesen?
Ich würde tatsächlich mich als Gründungsmitglied mitdenken.
Okay.
Die anderen, ja, rennen hier auch schon mal rum. Der eine ist gerade im GSM-Ding dieses Mal mehr mit drin.
Und wie viel, es würde mich schon interessieren, so erzählen, wie ihr eigentlich so da entstanden seid und warum, aber wie viele wart ihr? Wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr so ein eigenes Team geworden seid, auch vor allen Dingen so auf dem Kongress, dass ihr eigene Engel habt und so? Wie ist das alles gewachsen? Ist das so, habt ihr einfach so angekommen und gesagt, so bam, wir machen jetzt auf dem Kongress für alle Bühnen Videostream?
Wie gesagt, das war eine wunderbare Symbiose mit der FEM und da gab es halt gerade so einen, also gleichzeitig bei uns sind es immer mehr geworden, mit der FEM sind es immer weniger geworden, weil Leute fertig studiert haben und dann nicht mehr in Ilmenau waren sozusagen und das hat sich eigentlich wunderbar
ergänzt. Aber ihr konntet von Anfang an, also als ihr angefangen habt, alle Bühnen streamen auf dem Kongress.
Ja, wir haben das halt einfach zusammen mit der FEM gemacht.
Ja, aber ihr habt dann auch gleich alles gemacht oder gab es dann so, ihr habt erst nur die Hauptbühnen gemacht oder?
Nee, also tatsächlich das Erste, was wir gemacht haben, war irgendwie die Diora-Streams oder sowas. Ich glaube, das war 2010 oder 2011 an der Stelle. Nee, genau, 28.03. 2011, da gibt es irgendwie so in der Penta News Cast Folge 43 einen Abschnitt bei 12, Minute 12, wo das ein bisschen genauer erklärt wird. Und ja, da gibt es so ein Zitat mit, dieses Mal sind auch die Kollegen aus Bonn dabei, die das Theora-Stream machen, auch wenn nur eine Person aus Bonn war, aber ja, so hat die FEM das damals wahrgenommen an der Stelle. Ja.
Okay.
Und ich glaube, zum 29.03 war das halt dann ein Team, wo wir das gemeinsam geplant haben, noch auf der FEM-Infrastruktur und 2013 mit der SIGINT, der letzten SIGINT, glaube ich sogar, haben wir dann tatsächlich diese vier eigene Hardware in diesen vier Flight Cases dann da. Und zwischenzeitlich sind wir bei 6 eigenen und ganz viel dezentralen. Also das Modell des VOC Cases ist dann jetzt auch viel in dezentral in den einzelnen
wahrscheinlich Spaces. Auch irgendwie durch die ganzen Remote-Veranstaltungen. Was hat sich
auch davor schon tatsächlich, aber jetzt
dann wart ihr da gut darauf vorbereitet oder habt ihr dann nochmal umgeschraubt? Oder wie war das eigentlich für euch? Weil, also es war ja dann schon weiterhin, es muss irgendwie in dieses Internet, aber es ist jetzt schwierig, da mit 5 Masken Engel mitzuschicken mit dem VOC-Case.
Remote-Veranstaltungen sind eine ganz, ganz, ganz andere Klasse von Veranstaltungen als diese hier auf einer Bühne in einer Event-Location. Also viel von der Technik, die wir hier auf diese Events mitbringen, ist nicht unbedingt wirklich gut für Remote-Events, die weit verteilt sind, skalierbar und verwendbar.
Ja, auch die Software.
Auch ja, die Software also, nicht.
Ich hatte mich davor nie mit OBS auseinandergesetzt, wie dann zu diesen LC3s. Ja, also auch da haben wir eine eigene Entwicklung an der Stelle, bis sie zu dem Zeit immer benutzt. Und erst da halt dann wirklich war dann das Zeug so weit, dass wir es auch gesagt haben, okay, das funktioniert jetzt tatsächlich für den Use Case besser und man ist flexibler. Ja. Die Software hier ist halt optimiert, dass es ein Engel in einer Stunde erlernen kann und nicht viel falsch machen kann, in Anführungsstrichen. Dafür wurde dieses VOC2Mix, also unsere Software heißt meistens mal VOC vorne dran und dann halt
so wie sonst C3 vorne dran ist bei euch, VOC vorne dran.
Ja, also irgendwie VOC2Chat ist eine Software, VOC2Mix ist die andere. VOC2Publish, ein anderes Skript, das Zeug auch auf YouTube und Media hochlädt. VOC2Web ist die Software hinter MediaCCC.de und so ist das halt das Namensschema entstanden. Ja.
Gibt es das auch als Command-Line-Befehl?
Es gibt Vplay.
Ja, genau. Also, ja, das ist ein Tool, mit das wir intern benutzen, um halt direkt auf Kameras zugreifen können aus unserem Netz.
Okay, das heißt, Remote ist nochmal eine komplett andere Liga, habe ich jetzt verstanden. Ja. Und wie ist denn jetzt für euch so das Location-technisch? Ich meine, wir sind jetzt ab diesem Jahr sind wir wieder in Hamburg. Ist das anders? Ist das eine Umstellung? Ich meine, ihr kanntet Hamburg natürlich vorher, Leipzig war viel größer. Was ist da eigentlich so an Umplanung nötig, damit das alles wie läuft wie gewohnt? Ist das schwierig? Oder ist das
VOC könnte Business as usual machen. Ein Flight Case mit Kamera, Stativ, ein kleiner Audiomischer in diesen riesen Saal reinschieben und eine Kamera aufbauen, einen Rechner daneben stellen, ein Kabel auf die Bühne ziehen. Ich kürze das jetzt viel zu weit ab, aber das wäre so Business as usual. Das könnte es VOC einfach machen, ist kein großer Aufwand. Wir wissen gut, wie es geht. Aber ein Kongress ist eine große Veranstaltung. Da wollen wir eigentlich mehr bieten, als eine einzelne Kamera und die Slides im Stream zu haben. Dementsprechend sind die größeren Veranstaltungen, VOC, Camp, immer ein bisschen mehr Planungs- und Abstimmungsaufwand, auch mit den befreundeten Vereinen, die dann noch Hardware mit dazu bringen, um das Ganze umsetzen zu können. Hamburg wurde umgebaut. Ich gehe davon aus, es wird wieder einiges an Kopfzerbrechen brauchen, aber nicht allzu komplex werden.
Ja, genau. Also das ist halt ein fertig ausgestattetes Konferenzzentrum, ja. Wohingegen so eine Leipzig-Messehalle, da musst du halt alles einzeln hinbauen und alle Kabelwege einzeln legen, wo die halt einfach mit den Erfahrungen, die sie natürlich in den letzten Jahren auch mit uns gesammelt haben, auch jetzt einfach wissen, was man so braucht und das einfach fertig da haben an der Stelle, ja. Aber es macht für uns keinen Unterschied. Wir sind alle möglichen Veranstaltungslocations gewohnt. Ich habe neulich schon gewisselt, langsam brauchen wir mal einen Katalog, damit wir nicht bei derselben Location zweimal nachfragen müssen, wo denn jetzt die VGA oder HDMI-Anschlüsse sind oder sowas. Also wir haben eigentlich schon alles gesehen in aller Kombination in dem Sinn. Und alles andere sind halt nur private Meinungen. Ob jetzt das Ding da reinpasst und so.
Ob das Ding da reinpasst, ist eine private Meinung.
Ja, ob man sich das zutraut oder sowas. Ja. Ich persönlich fände ja immer noch gut, einfach gerade Jahre da, ungerade da.
Wobei du meinst jetzt von dem, ich dachte irgendwas Technisches.
Ich dachte tatsächlich,
ob diese das VGA-Kabel da reinpasst, ist jetzt eine private Meinung.
Das kennen wir inzwischen seit mit allen Tricks und Griffen und was es da für Sub-Dinger gibt. Nee, ob die Konferenz von der Anzahl der Leute in
Ding
passt.
Ja, gut, aber das ist ja nicht sozusagen halt euer Thema.
Ja.
Genau, ja. Aber wie ist das eigentlich? Das würde mich auch interessieren. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass ihr das dann noch umbaut oder dass ihr halt mit euer fertiges Setup da reinschieben könntet. Bei sowas wie bei einem Camp, vielleicht bei diesem Studio. Wie viel vorher wart ihr hier und habt angefangen aufzubauen?
Der Studioaufbau hat, glaube ich, an Tag minus 3 angefangen oder so. Okay. Oder minus 2. Wir haben irgendwie 3 heißt es aus der Regie. Ja. Da kam die ganze Technik an. Wir haben einen Tag lang Traversen zusammengedengelt, die hier mit dem Radlader unter die Decke gehangen, Licht dran, Licht verkabelt. Wir haben irgendwie fast einen Tag auf Strom gewartet und währenddessen halt mal alles im ausgeschalteten Zustand verkabelt und aufgebaut, die Kameras auf ihre Stative gesetzt, die Optiken eingestellt, alles ins Wasser, ein Sofa organisiert, eine kleine Bühne drunter gebaut, dafür gesorgt, dass das Ding nicht irgendwie abschüssig steht, weil hier noch irgendwie zwischen den Gleisen Löcher sind. Der Aufbau von dieser Bühne war jetzt hier, von diesem Studio war eher aufwendig und langwierig. Auf kleineren Events, wenn es sein muss, ist ein Saal auch in 2 Stunden produktionsfertig, aber sieht es nicht allzu hübsch aus.
Ja, und das möchten wir eben mit unserer nächsten Case-Generation ändern, dass man da halt auch, also bisher ist es halt alles sehr flexibel. Ja? Das kannst du halt sowohl in den Hörsaal, wo du eigentlich nicht wirklich Platz hast, einen Tisch hinzustellen, weil du dann halt den Rechner und die Einzelteile irgendwie genau da hinstellen kannst, wo du es hinkannst, in zig Varianten. Ja? Und da möchten wir halt jetzt hin, dass man einfach fertige Bausteine aus dem Case nehmen können, die schon fertig verkabelt sind und dann nicht mehr so viele Einzelkabel ziehen müsste, dass man da halt für die Standard-Use-Cases auch schneller werden. Ja. Ja.
Okay, ich glaube, jetzt sind alle erschlagen mit den Informationen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und dass ich euch Zeit genommen hast. Das war jetzt gerade noch so ein bisschen knapp, dass du dich selber verkabelt hast. Tausend Dank dafür. Ich glaube, irgendwie die Message ist ganz klar. Das VOG braucht auf jeden Fall eure Unterstützung, damit wir weiterhin so wunderbar flauschige Streams haben, wie sie aktuell sind. Und das VOG findet anscheinend oder ganz offensichtlich nicht nur auf Veranstaltungen statt, sondern da gibt es auch noch ganz viel dazwischen. Das heißt, vielleicht, wenn ihr euch vor Streaming-Equipment fürchtet, aber Software entwickeln könnt, dann ist das auch total hilfreich. Also meldet euch, kommt vorbei. Überfallt das VOG mit Fragen, vielleicht nicht in den Studiozeiten, aber so ganz generell ist das auf jeden Fall eine großartige Sache. Und wir werden mit diesem Frag doch mal die Teams-Format auf jeden Fall diese Woche weitermachen. Wenn ihr also irgendwie Fragen an Teams habt, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schon spoilern wollen, wer vorbeikommt.
Ich habe zumindest schon mit dem Nock und dem POC geredet. Ich würde aber am liebsten auch noch ganz viele andere Teams mal hier mit auf dem Sofa haben, dass wir da ein bisschen mehr von den Teams. Hintergründen, von den ganzen Teams, die diese klasse Veranstaltung hier möglich machen, mal was hören und auch mal mehr hören, als nur in einen 3-Minuten-Beitrag im Infrastructure-Review passt.
Ja, also eigentlich möchten wir alle haben. Schauen wir mal, ob das klappt.
Gucken wir mal, wie viele wir auf dem Camp zu fassen kriegen. Vielleicht kriegen wir es dann danach auch in irgendeinem anderen Format hin. Aber ich glaube, das ist was, was wir uns allen irgendwie klar machen wollen. Snoopy hat es vorhin bei der Eröffnung gesagt, dieses Event oder die Chaos-Events leben einfach von unseren Teams. Und ich glaube, es ist einfach so krass hochprofessionell auch, was unsere Teams hier leisten. Also ich glaube, das ist auch sehr besonders für unsere Community, dass wir so professionelle Setups und Leistungen, sage ich mal, so einfach haben. Deswegen schickt uns eure Fragen an die Teams, sei es, was macht dieses Team eigentlich, warum macht ihr das, warum gibt es euch, aber auch, wie kann ich bei euch mitmachen, was kann ich eigentlich bei euch machen, alles, was ihr gerne schon immer mal fragen wolltet und euch nie getraut hat zu fragen, weil Engel besonders in wuseligen Positionen meistens nicht so viel Zeit haben, während so einem Chaos-Event zu erklären, warum sie das eigentlich gerade hier alles machen. Also schickt uns eure Fragen und wir fragen nach und dann schauen wir mal, was für Teams es eigentlich gibt und wie viele man auch vielleicht gar nicht so
wahrnimmt.
Sieht und wahrnimmt, die irgendwie ja, Leitung verlegen oder so. Vielen Dank und schaltet morgen um 17 Uhr wieder ein.
Tschüss.